Ich will heute in der Predigt ein bisschen einen Bogen machen und ich hoffe, ich kann euch mitnehmen. Bevor wir auf den Heiligen Geist und auf diese Predigtserie, in der wir seit letzter Woche schon mit Annas Predigt begonnen sind, will ich mit euch einen kleinen Bogen machen und wir werden beim Heiligen Geist rauskommen, keine Angst. Aber ich hoffe, ihr geht da mit. Ich habe euch ein Zitat von einem französischen Theologen mitgebracht und wenn ihr euch das Zitat durchlest, werdet ihr auch gleich merken, dass dieser Kerl wahrscheinlich nicht lang katholischer Theologe war, sondern relativ bald aus der katholischen Kirche exkommuniziert wurde. Und zwar hat er 1890 gesagt, Jesus kündigte das Reich Gottes an und was gekommen ist, ist die Kirche. Der hat sich damit nicht unbedingt Freunde gemacht. Dabei, wenn man es im Kontext liest, ist es gar nicht so bös gemeint, wie es rüberkommt. Aber es drückt was aus, wo ich heute euch mit reinnehmen will. Wir feiern Pfingsten nächste Woche, die Geburtsstunde der Gemeinde. Die Geburtsstunde von dem, dass die Gemeinde ins Leben gerufen wurde. Und ich glaube, wir müssen immer wieder uns anschauen, wo stehen wir denn jetzt? Was haben wir 2000 Jahre lang aus der Geschichte gemacht? Sind wir noch da, wo der Auftrag gestartet hat von Jesus, der gesagt hat, hey, hier habe ich einen Auftrag für euch, setzt den weiter um, während ich weg bin und ich gebe euch noch den Heiligen Geist dazu, der hilft euch? Oder sind wir da nicht mehr dran? Und die Kirche und auch wir als Gemeinde, als Skala, wir müssen uns immer wieder neu überprüfen, passt das noch zusammen? Ist es noch deckungsgleich, der Auftrag, den Jesus für uns hatte und das, was wir hier machen? Immer wieder müssen wir schauen, passt das noch übereinander? Wo haben wir uns entfernt? Wo sind wir zu arg Institution geworden? Wo haben wir zu viele Kirchenregeln und zu wenig Auftragsorientierung? Das, wo Jesus uns haben will. Und schon immer in der ganzen Kirchengeschichte gehen Menschen auch ganz unterschiedlich mit diesem Thema um. Es gab schon ganz früh die Ersten, die gesagt haben, ach, lass mir mit der ganzen Institution mich in Ruhe. Ich werde so ein einsamer Eremit auf irgendeinem Berg und da bin ich ganz nah bei Gott und nur Gott und seine Heiligkeit. Wenn man ganz ehrlich ist, der Missionsauftrag ist schwierig, wenn du der einzige Typ auf diesem Berg bist. Wir hatten vor 2 Monaten einen Familienhauskreis und irgendwie kam es so, dass lauter Familienväter zusammensaßen am Tisch und einer hat davor so einen Zeitungsartikel über so einen rumänischen Mönch gelesen, der auf so einem 150 Meter hohen Felssockel lebt, wo bloß so eine ganz kleine Seilbahn hingeht, der keinen Kontakt mit Menschen hat, der immer bloß alle 2 Wochen so eine Fuhre voll Essen zugekarrt kriegt. Und irgendwie haben wir alle als Familienväter mit vielen Kindern und vielen Jobs und vielen Aufgaben das durchaus als was Attraktives gesehen. So. Aber erfüllen wir als Eremiten, als Wüstenväter, als Mönche, die sich irgendein Kloster auf irgendeinem Berg sich zurückziehen und dann irgendwo in der Wüste Sinai für immer verschwinden, erfüllen wir damit Gottes Auftrag? Ich glaube nicht. Wir waren gestern bei dieser Remstal-Museumsnacht und in dem Stadtmuseum in Schorndorf wird auch so ein bisschen eine pietistische Geschichte erzählt. Es gab schon immer auch so Abspaltungsbewegungen aus der Kirche raus. Damals war es so, der Herzog von Württemberg hat mehrere Frauen gleichzeitig gehabt, war aber das geistliche Oberhaupt Württembergs. Hat Konkubinen gehabt, hat hier mit Frauen und da sich scheiden lassen und hier wieder die nächste und da wieder sich noch Frauen in sein Schloss geholt. Und die ganzen frommen Leute unter der evangelischen Kirche in Württemberg haben gesagt, das geht so nicht weiter. Wir müssen uns da abspalten. Wir brauchen mehr als das, was uns die Kirche bietet. Wir wollen die Bibel ernster nehmen und haben die Stund gegründet. Diese Treffen, wo nochmal ernsthaft in der Bibel geforscht wurde, wo es selber gelesen wurde, wo es Laienprediger gab, wo es kein an sich so ein System von Kirche gab, sondern mehr die Bibel im Mittelpunkt. Natürlich wurden die irgendwann auch institutionalisiert. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. irgendwie haben die auch eine Institution draus gegründet und mittlerweile gibt es auch noch mal 10 Abspaltungen von den Pietisten, ob es jetzt irgendwelche Brüder und Apis und sonst was sind. Auch die haben es geschafft, Kirche zu werden. Aber so findet es immer wieder statt. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit Jonas Walliser und wir haben uns ein bisschen drüber lustig gemacht über diese Kirchennamen in Afrika. Er hat mir erzählt, da gibt's eine Kirche, die heißt ungefähr so, die einzig wahren Gläubigen der Nachfolger Jesu Christi der letzten Tage und Söhne Abrahams. So, also wahrscheinlich war die Kirche einmal die Gläubigen, die haben sich dann gespaltet, dann gab's die Gläubigen und die wahren Gläubigen und dann haben die sich wieder gespaltet, das waren dann die wahren Gläubigen der Nachfolger Jesu und die haben sich nochmal gespaltet und also das ist auch eine Möglichkeit, damit umzugehen, immer wieder mal zu überprüfen, ist das jetzt so viel Kirche oder folgen wir noch dem Auftrag, wir gründen eine neue Sekte? Yes, wir sind jetzt die einzig Wahren. Ich glaube, so geht es nicht und so schütten wir oft auch das Kind mit dem Bade aus. Ich glaube, dass wir immer wieder als Gemeinde an diesem Auftrag uns orientieren müssen, immer wieder schauen müssen, erfüllen wir noch Gottes Auftrag als Gemeinde? Und diese ganzen Abspaltungsbewegungen, ehrlicherweise kommen wir als Volksmission jetzt ganz neu, als Via Movement ja auch aus so einer Abspaltungsbewegungen, weil wir erkannt haben, da ist noch ein pfingstliches Erbe, das wir wieder entdecken wollten. Und schwupps, haben wir uns von anderen Kirchen abgespalten. Aber ich glaube trotzdem, wenn wir miteinander unterwegs sind, wir müssen immer wieder gucken, wo ist unser Auftrag, wo ist diese göttliche Idee, die über Kirche steht. Und manchmal denken wir, hey, lass mich mit dem ganzen Kirchlichen in Ruhe. Wir brauchen bloß irgendwie die Bibel im Mittelpunkt und dann ist doch alles gut. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Kirche immer noch Gottes Idee ist. Dass Gemeinde immer noch Gottes Idee ist, wie er seinen Auftrag hier in der Welt umsetzen will. Es braucht nicht nur dich und deinen Kumpel und eine Bibel, sondern es braucht mehr. Es braucht diese Gemeinschaft von Christen, die sich gegenseitig aufbauen und ermahnen, die sich gegenseitig auch befähigen. Es braucht auch Menschen, die ihre Finanzen zusammenlegen, um Dinge miteinander zu bauen. Und das funktioniert mit so einem Zweierhauskreis oftmals nicht und hat nicht die Schlagkraft, was auch eine Gemeinde in unserer Größe vielleicht schaffen kann. Es braucht, dass wir für alle Generationen Angebote immer wieder finden, um ihnen was weiterzugeben von dem, was Gott in unser Leben reingelegt hat. Lass uns gucken, um was geht's in diesem Auftrag. Und ich glaube, das könnte jeder hier im Raum sagen, was ist Gottes oder Jesu Auftrag für uns als Gemeinde? Wir schauen als erstes in den Missionsauftrag rein. Matthäus 28, 19 und 20. Geht nun hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu tun, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Da sind einige Aufforderungen drin. Geht hin zu allen Völkern. Unsere Pfadranger setzen davon ein Stück um in den nächsten Wochen. Lade die Menschen ein. Das ist ein Auftrag, der an dich und an mich geht. Geh raus an die Hecken und Zäune und lad Menschen ein, hier reinzukommen. Jesus drückt es so aus, er will ein Hochzeitsfest feiern und wir dürfen Leute einladen dazu. Tauft sie. Auch das werden wir im Juni wieder machen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe. Hier sind Aufträge für uns formuliert und wir können immer wieder gucken, tun wir diesem Auftrag noch gerecht werden? Sind wir da noch mittendrin? Sind wir Teil dieses Auftrags als Gemeinde? Aber ich glaube, manchmal ist es auch zu billig, das auf die Gemeinde umzumünzen, sondern ich muss mich fragen, bin ich noch Teil dieses Auftrags? Wo setze ich dieses Ding in meinem Leben um? Wo bin ich jemand, der Zeuge ist für Jesus, der für ihn rausgeht, der hingeht an diese Hecken und Zäune und Leute einlädt? Wo bin ich derjenige, der Menschen auch ja lehrt? Wir merken immer wieder als Gemeindeleitung zurzeit, wir haben jede Menge neue Leute, die in unsere Gemeinde kommen. Wir haben aber wenig Leute, die bereit sind, ihr Wohnzimmer aufzumachen, eine Kleingruppe zu leiten. Wir haben wenig Leute, die bereit sind, ein Angebot zu schaffen, wo Menschen andocken können und connecten können. Wir brauchen Menschen, die sagen, diesen Auftrag, andere das zu lernen, was ich schon verstanden habe. Und wenn es nur 2 Schritte mehr sind als die Leute, die vielleicht gerade neu kommen, die 2 Sachen, die kann ich weitergeben. Da kann ich jemanden in die Hand nehmen. Das, was ich über Jünger Jesus sein schon verstanden habe, das kann ich weitergeben. Und wenn es nur ist, dass du dein Wohnzimmer aufmachst, eine Packung gemischte Kekse und einen Tee auf den Tisch stellst, um die christlichen Klischees mal zu bedienen. Was hat das Ganze jetzt mit unserer Predigtserie zu tun? Wir merken ganz bald, nach diesem Missionsauftrag passiert Pfingsten. Dieser Missionsauftrag endet ja nicht die Bibel und sagt jetzt so und jetzt los, wir schicken euch, los geht's, macht jetzt mal zu Jünger, tauft mal, lehrt mal, leistet mal, bringt mal, sondern es fängt ganz anders an. Jesus sagt, hey, all das könnt ihr nur aus meiner Kraft machen. Und ich möchte den Bibelvers vorlesen, der über diese Predigtserie steht, das ist Apostelgeschichte 1,8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa, Samarien und bis ans Ende der Welt. Hier wird der Zusammenhang hergestellt zwischen Heiliger Geist und dem Missionsauftrag. Und ich will mal eine wilde These raushauen. Die These ist nämlich die, hey, ohne Missionsauftrag kein Pfingsten. Wir betonen manchmal bei Pfingsten ja dieses Ding, hey, da kommt jetzt der Tröster, der meiner Seele gut tut, der mich beschenkt mit Gaben. Ich glaube, die Hauptgeschichte, warum Jesus gesagt hat, ich muss meinen Heiligen Geist senden, war, weil er wusste, wir kriegen diesen Missionsauftrag nicht auf die Reihe aus unserer Kraft. Wir kriegen es einfach nicht hin, wenn es nur um uns selber geht und wenn wir nur aus unserer Kraft versuchen, Zeugen für Jesus zu sein, sondern wir brauchen dieses Übernatürliche. Wir brauchen diese Kraft, von der hier in der Apostelgeschichte 1,8 gesprochen wird. Wir müssen diese Kraft Gottes empfangen, damit wir auch Zeugen sein können. Dann werdet ihr meine Zeugen sein, steht in der Apostelgeschichte Stelle. Dann können wir diesen Auftrag umsetzen. Luther übersetzt es so und sagt, diese Kraft befähigt euch, meine Zeugen zu sein. Und da glaube ich zutiefst dran, dass der Heilige Geist als erstes Mal gekommen ist, um uns zu Zeugen zu machen, um uns die Kraft zu geben, diesen Auftrag Gottes umzusetzen. In all seinen Facetten, im Rausgehen, im Leute einladen und Zeugen sein, im sie lehren, im sie taufen, all diese Aufgaben ohne Heiliger Geist wird's komisch. Und ich glaube auf der anderen Seite auch, wir strecken uns oft nach dem Heiligen Geist aus und sagen, Heiliger Geist, komm du in mein Leben und beschenk du mich mit dem und dem, schenk mir eine neue Prophetie in meinem Leben, schenk mir neue Gaben, die du auf mein Leben legst. Und wir haben oft so eine Ich-Bezogenheit, was den Heiligen Geist angeht. Wir sind oft ganz auf uns gerichtet und sagen, wir wollen den Heiligen Geist für uns und für mich und für mein Ego vielleicht sogar, wenn es ganz, ganz krass wird. Aber eigentlich geht's drum, dieser Heilige Geist will dich mit Kraft erfüllen, damit du rausgehst, damit du anderen Menschen dienst, damit du Zeuge sein kannst für sein Wort und für sein Evangelium, damit du deine Nachbarn einladen kannst. Ich habe da die Woche drüber diskutiert. Meine Erfahrung mit dem Heiligen Geist ist, und das ist ein bisschen Erfahrungstheologie und jetzt nicht unbedingt so arg biblisch belegt, krassesten Wunder, die krassesten Heilungen habe ich erlebt, wenn ich für Nichtgläubige gebetet habe. Nicht hier in der Gemeinde, nicht in den heiligsten Momenten des Lobpreises oder des Gottesdienstes, sondern dann, wenn ich irgendwo auf der Straße jemand angeboten habe, darf ich kurz für dein Knie beten, du humpelst so arg. Und wo ich diesen Mut hatte, Zeuge zu sein und wo Gott nochmal durch sein Wirken, durch seine Kraft Dinge bestätigt hat, die ich Menschen gesagt habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr diese Erfahrung schon gemacht habt oder ob ihr da eine ganz andere Erfahrung habt. Es ist schön, wenn wir hier in der Gemeinde uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist. Aber mein Gefühl ist, diese Sonntage, die wir hier haben, diese Seminare über den Heiligen Geist, die wir haben, die Zeiten im Hauskreis, das sollte eigentlich ein Trainingsfeld sein für das, dass wir nachher rausgehen und es draußen anwenden. Hier ist die Möglichkeit, deine Gabe der Prophetie zu schärfen, auszurichten, nochmal neu zu gucken, stimmt das, hat es gepasst, habe ich Erfahrungen gemacht, wo mich bestätigen, dass ich wirklich von Gott hören kann, um es dann nachher bei deinem Nachbar anzuwenden. Hier kannst du üben, für Menschen zu beten. Hier hast du ein geschütztes Umfeld, wo wir auch Fehler machen dürfen. Hier hast du eine Möglichkeit, wo wir einfach miteinander, auch in der brüderlichen Liebe, in der schwesterlichen Liebe, wie ihr es auch immer nennen wollt, wo wir uns Dinge auch, ja, einfach auch zugestehen, dass man hier auch mal was testen darf und ausprobieren darf. Ich glaube, es braucht wieder so ein bisschen, dass wir bereit sind, Zeugen zu sein, damit der Heilige Geist noch mehr wieder auf unser Leben kommen kann. Ich glaube, der Heilige Geist will nicht dein Wellness-Geist sein, der dir nur dient und dir Gutes tut. Das gibt's auch. Und das tut er bei mir auch täglich, mich aufbauen, mich stärken. Es gibt auch immer wieder diese Zeiten, wo ich wirklich am Boden bin und ich brauche diese Kraft des Heiligen Geistes für mich persönlich. Und das macht er liebend gern. Aber ich glaube, sein Hauptauftrag liegt da drin, uns zu schicken, uns zu senden, uns auszurüsten für das, was da draußen ist. Und wir gucken uns zwei Stellen heute an, von denen wir vielleicht lernen können, wie funktioniert das. Spannenderweise ist eine Stelle vor Pfingsten, also bevor der Heilige Geist so richtig ausgegossen wurde, weil das so das Trainingsfeld ist, wo Jesus seine Jünger losgeschickt hat, um ihnen nochmal zu zeigen, wie funktioniert das denn später. Jesus hat wie so ein kleines Training eingebaut, bevor dann der Missionsauftrag wirklich kam und sie alleine waren und losgelegt haben und hat schon, als er noch auf der Erde war, seine Jünger losgeschickt, um seinen Auftrag zu erfüllen. Und wir lesen diese Stelle kurz zusammen in Lukas 10. Ich lese euch die einmal komplett vor. Wir gucken nachher einzelne Stellen dann auf dem Beamer an. Aber ich habe nicht alles auf dem Beamer davon. Lukas 10, Verse 1 bis 11. Danach bestimmte der Herr weitere 72 von seinen Jüngern. Er sandte sie jeweils zu zweit vor sich her. Sie sollten in alle Städte und Orte vorausgehen, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen, hier ist eine große Ernte, aber es gibt nur wenige Erntearbeiter. Bittet also den Herrn diese Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Macht euch auf den Weg und denkt dran, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche, keine Sandalen und haltet euch nicht damit auf, unterwegs jemand zu grüßen. Wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt als erstes, ich wünsche den Bewohnern dieses Hauses Frieden. Wenn dort ein Kind des Friedens wohnt, wird dieser Friede bei ihm einkehren. Sonst wird euer Gruß ohne Wirkung bleiben. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was euch angeboten wird. Denn wer arbeitet, hat ein Anrecht auf seinen Lohn. Zieht nicht von Haus zu Haus. Wenn ihr in eine Stadt kommt und die Bewohner euch aufnehmen, esst, was euch vorgesetzt wird, heilt die Kranken, die dort leben, verkündet den Leuten, das Reich Gottes kommt euch jetzt nahe. Aber wenn ihr in eine Stadt kommt und die Bewohner euch nicht aufnehmen, geht hinaus auf die Straßen der Stadt und ruft, sogar den Staub aus eurer Stadt, der an unseren Füßen klebt, schütteln wir ab. Was passiert hier? Erstmal, Jesus hält eine ziemlich fragwürdige Motivationsrede. Der würde in jedem Motivationsseminar durchfallen. Ich schicke euch wie Lämmer unter die Wölfe. Wäre das was, ihr lieben Pfadranger, wenn wir euch so nach Rumänien schicken? Ihr werdet wie Lämmer unter Wölfe sein. Ich glaube, da würde jeder von uns erstmal zucken. Aber er spricht auch eine echte Warnung aus. So dieses in meinem Auftrag unterwegs sein, meinen Auftrag umsetzen, das wird euch was kosten. Das ist kein Pillepalle, das ist kein Spaß, das ist kein Fun-Trip, sondern es geht darum, es darf mich auch was kosten. Und davon können wir lernen. Ich glaube, wir sind oft drauf aus, was bringt mir das? Was kriege ich davon zurück? Was bringt mir das, wenn ich das und das mache, wenn ich hier und hier diene? Bringt's mir was? Komme ich da irgendwie weiter? Entwickelt sich meine Gabenkompetenz irgendwie? Und Jesus sagt, darum geht's nicht. Es geht eher darum, es wird dich was kosten. Ich schicke euch wie Lämmer unter die Wölfe. Und er macht mal ein paar Sachen sofort klar. Er sagt zum Beispiel, es gibt keinerlei Sicherheiten. Ich schicke euch sogar ohne Sandalen los. Warum denn keine Sandalen? Warum keinen Vorratsbeutel? Die hatten doch alles da. Warum verbietet Jesus ihnen das mitzunehmen? Ich glaube, dass es für uns war. Ich glaube, dass es für uns war, dass wir aufhören, irgendwelche äußeren Ausreden zu suchen, warum wir nicht Gottes Auftrag erfüllen können. Ah, der Nachbar, der hat vor 2 Jahren mich mal schräg angeguckt, also dem kann ich, glaube ich, nichts mehr von Jesus erzählen. Oder ja, also wenn die Sonne scheint und der ein bisschen besser drauf ist, dann erzähle ich ihm vielleicht von Jesus. Jesus macht hier ganz klar, es geht nicht um Äußerlichkeiten. Es geht nicht um Sicherheiten. Es ist sowas davon unabhängig. Im Gegenteil, Jesus nimmt seinen Jüngern sogar Sicherheiten wie einen Vorratsbeutel, wie Sandalen und sagt ihnen, ich schicke euch komplett in eine Abhängigkeit los. In eine Abhängigkeit zu mir, zu meinem Reden, zu meiner Kraft und jetzt geht's los. Ganz spannend ist, dass in dem Kontext hier auch 72 Jünger losgeschickt werden. In der damaligen Zeit kannten die Forscher, kannten die Leute 72 Völker auf dieser Welt. Mittlerweile wissen wir sind irgendwie, glaube ich, bei 198 Nationen oder so. Damals in dem Kontext wussten sie, es gibt 72 Völker und Jesus startet hier wirklich so einen Probelauf zu diesen 72 Völkern, auch wenn die gerade bloß durch Galiläa gelaufen sind und Samarien. Aber trotzdem, was sollen die Jünger tun? Er gibt ihnen 2 Sachen mit. Er sagt ihnen, heilt Kranke und verkündigt das Reich Gottes. Das ist dieser Hauptauftrag, den Jesus mitgibt. Und er sagt, hey, die 2 Sachen, die macht ihr, wenn ihr jetzt losgeschickt werdet. Legt Hände auf und heilt Kranke. Verkündigt, dass das Reich Gottes kommt. Das ist die Kernaussage von diesem Text. Das ist der Kern, was die Jünger machen sollten. Und wir dürfen uns darauf immer wieder berufen, sagen, hey, mit dem, was wir tun, unser Auftrag ist auch, Kranke zu heilen und sein kommendes Reich anzukündigen. Und dieser Auftrag hängt nicht vom Besitz ab, der hängt nicht von Geld und Sicherheiten ab, der hängt nicht von irgendwelchen Ausstattungen ab, der ist frei von solchen Ausreden. Dieser Auftrag funktioniert einfach nur, indem ich gehe los. Kleine Nebenbemerkung, er schickt sie immer zu zweit los. Also für alle, die meinen, Christsein ist so ein Einzelkämpfer-Ding, Jesus sagt, hey, ich schicke euch zu zweit los. Und auch das ist was, was wir immer wieder annehmen dürfen und immer wieder auch umsetzen dürfen. Sagen, hey, ich brauche diese Gemeinschaft, um den Auftrag zu erfüllen. Ich brauche das Miteinander. Ich brauche diesen Austausch. Ich brauche die Ergänzung von meinem anderen, der mir hilft, dass ich in meinem Auftrag klarkomme. Dass ich nicht komisch werde, dass ich nicht abdrifte, dass ich nicht Dinge ja zu Wahrheiten mache, die eigentlich bloß Erfahrungen sind, die ich gerade eben in meiner Situation mache. Ich brauche diese Ergänzung. Und ein letzter Punkt in diesem Auftrag, Jesus geht sogar von Fehlschlägen aus. Er sagt ihnen auch, es wird Orte geben, die euch nicht aufnehmen. Und auch das ist, glaube ich, eine wichtige Nachricht für uns. Ich weiß nicht, wie viele Gespräche ich schon in meinem Leben geführt habe mit mir selber oder auch mit anderen Christen, die gesagt haben, ja, ich hab's mal probiert, meinem Nachbar von Jesus zu erzählen und der wollte es halt nicht hören. Dann habe ich es aufgehört. Kennt ihr das? So, ich habe mal was von Jesus erzählt, aber das hat halt nicht geklappt oder das war irgendwie peinlich oder das war irgendwie komisch oder da kam keine Reaktion, die wollten halt nichts hören. Jetzt habe ich aufgehört damit. Herr Jesus sagt uns schon, es wird auch Orte geben, die das nicht hören wollen. Es wird Momente geben, wo Menschen nicht das Zeugensein nicht dazu führt, dass alle Halleluja schreien, ihr Leben Jesus übergeben und vom Heiligen Geist getauft werden. Es wird Momente geben, wo wir für Leute beten und die werden nicht geheilt. All diese Fehlschläge, die tut Jesus hier in seiner Geschichte auch schon mit einbauen und er sagt uns, hey, was ist der Trick dabei? Lasst nichts davon an euch hängen. Selbst den Staub, schüttel ihn ab. Lass zu, dass diese Erfahrungen nicht auf dir wie so eine Staubschicht als Christ hängen bleiben, dich alt und knittrig machen, dich verstaubt machen, sondern schüttel's ab, geh in den nächsten Ort und mach's wieder. Probier's wieder. Erzähl wieder von Jesus. Leg wieder Hände auf, bete wieder für Heilung, verkünde wieder, dass das Reich Gottes kommt. Ich glaube, das können wir nicht oft genug hören. Ich glaube, das können wir nicht oft genug auch von Jesus hören, der uns Mut macht zu sagen, hey, probier's nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Wir gucken uns eine zweite Stelle noch zusammen an. Jetzt springen wir einmal auf die Zeit nach Pfingsten. Pfingsten, da geht's nächste Woche drum. Das lassen wir einfach mal kurz aus. Jetzt schauen wir drauf, was passiert ist, als die Jünger, die Apostel mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Wir wissen, was an Pfingsten passiert, aber da, wie gesagt, machen einen kleinen Cut, denn die Geschichte können wir uns nächste Woche anschauen. Und wir gehen in Apostelgeschichte 3 zusammen. Und ich lese euch erstmal auch wieder den ganzen Text, Apostelgeschichte 3, 1 bis 10. Einmal gingen Petrus und Johannes zum Tempel und es war um die 9. Stunde die Zeit für das Nachmittagsgebet. Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Tag für Tag setzte man ihn an das Tor zum Tempelvorhof, das die Schöne Pforte genannt wird. Dort sollte er den Tempel besuchen, um eine Gabe anbetteln. Der Mann sah Petrus und Johannes, als sie gerade in den Tempel gehen wollten, und er bat sie um eine Gabe. Petrus und Johannes blickten ihn an und Petrus sagte: Sieh uns an. Der Gelähmte sah zu ihnen auf und erwartete, etwas von ihnen zu bekommen. Doch Petrus sagte: Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesus Christus, dem Nazoräer, steh auf und geh umher. Petrus fasste den Mann bei der rechten Hand und zog ihn hoch. Im selben Augenblick kam Kraft in seine Füße und Gelenke und mit einem Sprung war er auf den Beinen und machte ein paar Schritte. Er folgte Petrus und Johannes in den Tempel. Dort lief er umher, sprang vor Freude und lobte Gott. Das ganze Volk sah, wie er umherlief und Gott lobte. Sie erkannten in ihm den Bettler, der immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie staunten und konnten nicht fassen, was mit ihm geschehen war. Das ist jetzt die Version, was nach Pfingsten passiert. Hier sehen wir, dass Jesus nicht bloß diesen Auftrag gegeben hat zum Heilen, sondern dass Heilungen wirklich passieren. Und die ganze Urgemeinde, die ganzen Apostel haben sich jeden Tag im Tempel getroffen. Es haben sich viele Leute bekehrt, aber an diesem Tag passiert was Besonderes. An diesem Tag kommen auch Leute, die sonst vielleicht eher kritisch an der Seite stehen, kommen plötzlich an diesen Punkt, dass sie nachdenken müssen. Und warum? Weil sie plötzlich ganz praktisch erlebt haben, das, was die predigen, wird unterstützt durch eine Heilung, die Gott getan hat. Und ich glaube, dass das was ist, wonach wir uns immer wieder neu ausstrecken dürfen, dass Gott uns Momente gibt mit dem Heiligen Geist, die es uns plötzlich leicht machen, von Jesus zu erzählen. Wenn jemand die Kraft Gottes erlebt hat, wie er geheilt wurde, erlebt hat, wie Dinge in seinem Leben aufbrechen durch die Kraft Gottes, ich glaube, dann sind Menschen richtig bereit, auch Evangelium zu hören. Dann sind sie auch schneller bereit zu glauben, dass das Reich Gottes kommt. Und ich bin der tiefen Überzeugung und wir als Gemeindebewegung glauben daran, das war nicht bloß eine erste Generation von Aposteln, wie manche Theologen das darstellen, sondern diese gleiche Kraft ist auch heute noch in jedem von uns mächtig. Und wir können heute noch diese Kraft, dass wir Menschen Hände auflegen dürfen, und Gott heilt sie, nicht wir, nicht unsere Leistung, nicht unser Ding, sondern die Kraft Gottes in uns darf in andere Menschen fließen und darf sie dort heilen. Das Blut Jesu macht sie gesund und heil. Nicht unser Ding, sondern Gott wird verherrlicht durch das, was wir tun. Ich glaube, das hilft uns nochmal einen deutlichen Schritt mehr in der Verkündigung. Plötzlich wird Verkündigung einfacher in dem Moment, wenn seine Kraft mit dabei ist. Wenn wir seine Geisteswirkungen mit an Bord haben, wenn wir die mitnehmen dürfen. Ich wünsche mir, dass wir uns als Gemeinde danach mehr ausstrecken, dass wir immer wieder neu drum beten: Herr, schenk uns deine Kraft. Und schenk uns deine Kraft nicht für unsere Wellness, sondern schenk uns deine Kraft, damit wir der Welt um uns herum dienen können. Schenk uns deine Kraft von Heiligen Geist, die unser Herz wieder ganz weich und barmherzig machen gegenüber Leute, die ohne Jesus verloren sind. Schenk uns deine Kraft, dass wir neu uns nach Gaben ausstrecken, wie der Heilungsgabe, dass wir für Menschen beten können, die noch nie erlebt haben, dass Gott lebendig ist und in ihrem Leben eingreifen kann. Ich möchte am Ende mit einer kleinen Zusammenfassung schließen. Was passiert, wenn der Heilige Geist auf unser Leben kommt? Ich glaube, dass er uns Mut gibt zur Verkündigung, dass er uns befähigt, Zeuge zu sein. Ich glaube, dass wir dann die Weisheit haben, das Richtige an der richtigen Stelle zu tun. Und da gehört auch dazu, dass wir manchmal auch Dinge von uns abschütteln müssen. Dass wir wie die Jünger, die von Jesus ausgesandt waren, unseren den Staub von den Füßen schütteln und sagen, okay, wir gehen den nächsten Schritt. Und ich glaube, dass der Heilige Geist die Verkündigung mit Zeichen und Wundern unterstützen will und kann. Ich möchte mich danach ausstrecken und ich wünsche mir, dass wir in diesen Zustand wieder mehr und mehr reinkommen als Gemeinde. Ich glaube, wir können unseren Auftrag nur erfüllen als Gemeinde. Wir können nah an diesem Auftrag sein, wenn wir uns zusammen, jeder Einzelne für sich, nach dieser Kraft Gottes ausstrecken. In Apostelgeschichte 4,33 steht, mit großer Kraft traten die Apostel als Zeugen dafür auf, dass Jesus der Herr auferstanden war. Gottes Gnade war unter ihnen im reichen Maß spürbar. Hey, wie schön wäre das, wenn das über der Skala gesagt werden könnte, oder? Mit großer Kraft treten wir hier außen in Schorndorf auf, sind Zeugen dafür, für Jesus. Wir sind nicht die Überzeuger, wir sind nicht die Leute, die Anwälte für Jesus sein müssen, ihn verteidigen müssen oder irgendwas. Nee, wir dürfen bloß von dem erzählen, was Jesus in unserem Leben getan hat. Und Jesus tut den Rest. Wir dürfen mutig sein, in Situationen reinzugehen, wo wir den Heiligen Geist bitten, dass er was tut und er tut's dann. Nicht wir heilen, sondern der Heilige Geist und Jesus mit seinem Blut heilt. Wir dürfen nur diejenigen sein, die eine Bereitschaft mitbringen, Zeugen zu sein. Wollen wir da Schritte gehen? Wollen wir da Gott neu auch sagen, hey, schenk mir neu Mut, helf mir, Staub abzuschütteln, wo ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, helf mir, mich neu darauf auszurichten, mich auch neu füllen lassen mit dem Geist Gottes, auch mit diesem Wunsch, dass es nicht für mich ist, sondern dass es für die Menschen um mich rum ist, für mein Umfeld, für die Menschen, die es wirklich brauchen um mich rum. Ich habe in letzter Zeit wieder mit so viel Krankheit und Themen zu tun und Menschen, denen es wirklich nicht gut geht. Ich wünsche mir, dass Gott mich benutzen darf und dass ich derjenige bin, der sagt, hey, wenn ich ein bisschen was vom Heiligen Geist verstanden habe, dann will ich den Mut haben, Hände aufzulegen. Auch wenn es nicht klappt, auch wenn Leute vielleicht nicht geheilt werden, aber ich will es trotzdem immer wieder tun. Ich will den Mut haben, Menschen zu erzählen, was Jesus in meinem Leben getan hat. Lass uns zusammen aufstehen und wir gehen zusammen in eine Lobpreis- und Anbetungszeit, wo du einfach nochmal auch vielleicht ganz persönlich diesen Wunsch ausdrücken darfst. Wo du vielleicht Jesus auch nochmal neu sagen kannst, ich wünsche mir das und ich will das in meinem Leben. Vielleicht streckst du einfach deine Hände auch als Symbol aus und sagst, Gott, Herr, schenk du mir das Neue. Ich möchte das bisschen Mut, das ich habe, aufbringen, zu glauben, dass du was Neues in mir tun willst und kannst. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du in unseren Herzen wirkst. Wir wollen uns wirklich auch schon die Woche vor Pfingsten danach deiner Kraft ausstrecken. Herr, wir wollen befähigt sein, deine Zeugen zu sein. Und Herr, wir beten an den Stellen, wo uns Erfahrungen irgendwie gelehrt haben, wir sollen es lieber lassen, dass wir wirklich Staub abschütteln können von unseren Füßen. Herr, da wo wir auf falsche Sicherheiten hoffen und sagen, wir können erst deine Zeugen sein, wenn das und das und das passiert ist, Herr, dann wollen wir von deinen Jüngern lernen, die du selbst ohne Sandalen und ohne Vorratsbeutel losgeschickt hast. Herr, wir wollen lernen, Ausreden aus unserem Leben zu verbannen und uns neu darauf einlassen, dass du in deiner ganz eigenen Art uns als deine Zeugen benutzen kannst. Und Herr, was wir auf jeden Fall brauchen, ist deine Kraft dazu. Wir brauchen deinen Heiligen Geist in unserem Leben. Herr, komm du neu mit deiner Kraft über uns. Erfüll du uns neu. Schenk du uns neu, ja, den Mut, deinen Geist auch in unsere Umwelt zu tragen. Die Gaben, die wir hier trainieren, auch wirklich in unseren Alltag einzubauen. Komm, Heiliger Geist, und erfüll du uns neu. Hilf du uns, Zeugen für dein Reich und für Jesus zu sein. Deinem Namen. Amen.